Wir Ältesten sind in den letzten ein, zwei Wochen oder auch drei Wochen von dem einen oder anderen von euch mal angesprochen worden, so nach dem Motto, ja, ihr habt doch gesagt, also Ende September bzw. am 26. Oktober, es kommt was Neues, wir machen Neues, der Herr macht Neues, war das Wort, das wir bekommen haben, und darum geht es auch, dass der Herr was Neues macht. Und dann war die Frage, ja, wo ist denn das? Wo ist das Neue? Bis jetzt hat sich doch eigentlich gar nichts geändert. Das ist richtig und das ist gleichzeitig auch nicht ganz richtig, weil ja, wir haben noch keine Veränderung im Äußerlichen jetzt hier wahrnehmen dürfen, obwohl der eine oder andere sicherlich vielleicht die eine oder andere Atmosphärenänderung erleben durfte. Aber der Grund, warum auch noch nichts so völlig anderes ist, ist einfach der, dass wir Älteste diese Zeit jetzt schon benutzt haben und ganz besonders eben auch jetzt nächstes Wochenende nutzen wollen, um uns vom Herrn führen zu lassen und zu sagen, Herr, was ist es, dass du uns zeigen willst, was du neu tun möchtest? Wir wissen, dass sich einiges verändern wird hier. Soweit sind wir in unserem Hören, sage ich schon mal. Aber wir wollen auch vom Herrn hören, wie das aussieht und in welcher Art wir das in der Gemeinde oder das mit euch diesen Weg gehen können. Und deswegen mag es euch nicht verwundern, wenn jetzt noch nicht hier schlagartig alle Birnen in Rot und Gelb und Grün sind oder was weiß ich, die Stühle jetzt Kissen haben oder keine Kissen haben, weil letztendlich geht es eh nicht um diese Dinge, aber es wird sich Dinge ändern. Das ist erkennbar, das hat uns daher gerade in diesen letzten Wochen sehr, sehr deutlich gezeigt schon. Aber es sind uns zwei Dinge am Herzen. Das eine ist, dass wir das so tun, wie der Herr das tun möchte, also auch in dem Tempo und in den Schritten, die er für uns als Gemeinde hat. Und zum Zweiten ist es fast noch viel wichtiger, dass es etwas ist, wo ihr selbst für euch als Teil der Gemeinde, jeder ist ein Teil dieser Gemeinde, sehen könnt, ja, das sehe ich, wie der Herr das verändern will und dass wir das alle gemeinsam mitnehmen können, dass nicht hier vorne irgendjemand steht und sagt, wir machen das jetzt anders, sondern dass wir gemeinsam vom Herrn angeleitet feststellen, oh, der Herr will ja das haben oder er möchte jenes haben oder er möchte eigentlich mehr von dem und weniger von jenem haben. Und deswegen ist es uns auch eine Herzensangelegenheit, dass die Dinge, die wir hoffen, dass der Herr uns noch deutlicher zeigt in den nächsten Tagen und vor allen Dingen jetzt auch an diesem Wochenende, dass wir diese Dinge dann wirklich vor euch niederlegen und sagen, sucht den Herrn und lasst uns gemeinsam schauen, ist es das? Ist es das, was der Herr als nächstes für uns hat, als nächsten Schritt? Und es wird nicht so sein, also bitte, der Herr kann es so tun, aber im Moment ist für uns nicht der Eindruck, dass von heute Morgen wusch alles anders ist, was immer anders ist. Aber es ist auch klar, dass Dinge, die wir heute tun, die wir ja eigentlich auch so ein bisschen so uns als Tradition schon erarbeitet haben, dass wir die wahrscheinlich über Bord werfen müssen. Weil eins ist uns wichtig und deswegen sind wir auch sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr sensibel zu hören, was der Herr hat, dass wir die Dinge so tun wollen, wie er sie hat. Und sprich, dass sie seinem Wort konform sind, dass sie sich mit dem in Übereinstimmung bringen lassen, was sein Wort sagt über seine Gemeinde, über das, wie er gepriesen werden will, wie er angebetet werden will, wie die Gemeinschaft miteinander funktionieren soll. All diese Dinge. Und deswegen auf die Fragen, die ich gehört habe oder auch die Pastor Armin, Pastor Dietmar und Pastor Horst herangetragen worden sind, ja, wo ist denn jetzt das Neue? Es ist in dieser Geburtsphase, in meinen Augen. Und das passt eigentlich ganz gut im Bild, weil wir das im Natürlichen gerade auch erleben. Also meine Frau und ich, wir hängen da jetzt im Moment so ein bisschen mit einem wachen Ohr und schauen immer, was bei uns in der Nachbarschaft passiert, aber da ist im Moment noch Ruhe. Also die Sabrina wartet noch darauf, dass der Kleine jetzt in diesen Tagen geboren wird. Aber das zeigt auch, dass Dinge reifen dürfen. Und ich glaube auch, dass der Herr uns nicht überwältigen will, aber er möchte auch sehen, ob wir bereit sind, auf das, was er für uns hat, mit einem Ja aus dem tiefsten unseren Herzens mit ihm zu gehen. Also dieses Ja muss aus jedem Einzelnen von uns hervorkommen können. Nur dann können wir als Gemeinschaft und als Gemeinde wirklich den Weg gehen, den der Herr für uns hat. Und das möchte ich nun mal schon ein bisschen vorausschicken. Vorausschicken auch auf das, was ich heute mit euch vorhabe. Ich möchte nämlich euch ja fast schon zu Hauptakteuren machen. Ich habe mir heute was ausgedacht, deswegen habe ich das vorhin schon mal gezeigt. Ich habe einen Fragebogen mitgebracht. Und der Fragebogen bewegt sich um die Grundfrage, was ist eigentlich die Rolle der einzelnen verschiedenen Personen in der Gemeinde? Also was ist meine Rolle, was ist Helgas Rolle, was ist Birgits Rolle, Franks, so könnte ich jeden einzelnen Namen hier nennen. Was ist unsere Rolle? Und ich habe mir gedacht, ich schreibe einfach mal ein paar Fragen oder Aussagen auf und bitte euch im ersten Schritt einfach mal diese Aussagen zu nehmen. Ich verteile die Blätter gleich. Ihr könnt euch gerne auch so in Dreier- oder Fünfergrüppchen zusammenhocken, wie ihr das wollt. Und versucht doch einfach mal nur zwei unterschiedliche, oder wenn ihr noch eine dritte Idee habt, könnt ihr die auch dazu schreiben, neben die Aussage zu stellen. Und zwar, ist das die Aufgabe jedes einzelnen Gemeindemitgliedes oder ist das die Aufgabe der Ältesten oder ist das vielleicht die Aufgabe von jemand anders, wer immer das sein mag. Also ich lasse die Option, ich habe jetzt hier im Fragebogen vor allen Dingen mal gesagt, unterscheidet mal oder wenn da eine Unterscheidung ist zwischen Gemeindemitglieder und Älteste. Aber ich würde euch bitten, das mal gemeinsam durchzugehen. Es wäre gut, wenn ihr eine Meinung habt, wer das tun sollte, dass er vielleicht auch einen Bibelvers dazu habt. Weil eins ist wichtig, was immer Gott für uns hat, für jeden Einzelnen von uns, es muss sich mit Gottes Wort decken. Also ich kann zwar eine Meinung hier oben haben und denken, naja, also die Wände anstreichen, das muss der Pastor Horst immer machen, weil ich streiche nicht gerne, dann ist das meine Meinung, aber wenn ich dann in die Bibel schaue, werde ich da Schwierigkeiten haben, eine entsprechende Aussage zu finden. Das steht da nämlich nicht so. Nicht nur, dass da nichts über Anstreichen steht, es steht da auch was anderes nicht drin. Und so bitte ich euch jetzt einfach mal, und ich denke, wir geben uns einfach mal eine Viertelstunde. Es geht mir jetzt nicht darum, dass alle Fragen beantwortet werden. Also darum geht es mir nicht. Ihr könnt das mit nach Hause nehmen und auch selbst dann weiter studieren, beziehungsweise ihr findet diesen Fragebogen, wie gesagt, auf der Webseite. Aber guckt ihn euch mal an, denkt mal gemeinsam drüber nach. Ich denke, es wäre vielleicht gut, wenn er so drei oder vier Grüppchen macht. Also vielleicht Frank, Katrin, wenn ihr mit den dreien da hinten zusammen, die Reihe zusammen. Also ich reiche jetzt mal jedem erstmal so ein Blatt. Das hat eine Vorder- und eine Rückseite, aber nicht erschrecken. Wie gesagt, es ist nicht gedacht, dass das alles heute beantwortet wird. Es soll euch dann auch Anregung sein für die Zeit nach dem Sonntag. Bitteschön. Die letzten drei Fragen auf der Rückseite könnt ihr erstmal ignorieren. Da komme ich gleich noch mal drauf zurück. Also lest euch einfach mal diese Aussagen durch. Also für die, die zuschauen, wie gesagt, dieser Fragebogen steht auf der Webseite. Und versucht einfach nur mal zu ganz spontan zu entscheiden, ist das die Aufgabe der Ältesten oder ist das die Aufgabe der Gemeindemitglieder? Und ich denke, wir geben uns einfach mal so 15 Minuten Zeit. Wie gesagt, es wäre gut, wenn ihr auch einen Bibelvers dazu habt, ja, für eure Aussage. Also wenn ihr der Meinung seid, das sollte der Klempner machen, dann sollte das irgendwo auch in der Bibel zu finden sein. Ja? Also das Erste, was mich mal einfach so kursorisch interessieren würde, wie viel Gs und wie viel Äs habt ihr? Ach so, Entschuldigung, M. Ja, okay, was immer ich da geschrieben habe. Okay, also wie viel M oder wie viel Äs habt ihr? Entschuldigung. Viele M's. Wie viel Äs? Zwei Äs. Jemand mehr Äs? Ja, genau. Gut. Dann möchte ich einmal mit einer Stelle aus dem 1. Korinther 12 beginnen. Oder zwei Sachen. Da heißt es nämlich im 1. Korinther 12 im Vers 12 und 13. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, so, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, es sind alle mit einem Geist getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Das war noch Vers 14. Die Aussagen, die ich hier versucht habe, mal zusammenzutragen, sind alles Stellen oder kann man mit Bibelstellen belegen, die im Neuen Testament wiederzufinden sind. Damit sage ich nicht, es gibt nicht auch Belegstellen im Alten Testament, aber man kann es im Grunde auf das Neue Testament eingrenzen, ja, eigentlich noch sogar eingrenzen auf die Briefe von Paulus, Petrus, Johannes und so weiter. Da findet man die Antworten darauf. Und deswegen würde ich es jetzt gerne so machen wollen, dass wir mal einfach gucken, durch die eine oder andere Stelle gehen und einfach mal gucken, was ihr an Bibel oder erstmal an Feststellung gefunden habt, wessen Aufgabe ist das. Und dann aber auch zu sehen, wo wir das in der Bibel finden. Ja? Und ich habe zwar auch Bibelstellen rausgesucht, aber das mögen nicht dieselben sein, die ihr habt. Das ist auch nicht schlimm. Mir geht es nur einfach darum, dass wir uns mal mit dem Thema auseinandersetzen. Also das fängt an, miteinander in Ehrerbietung begegnen. Ist das ein G oder ist das ein M oder ein MA? Also ist das mehr die Aufgabe der Ältesten, sich in Ehrerbietung einander zu begegnen? Oder ist das mehr so für die Mitglieder oder vielleicht für beide? Ralf, für alle. Und hast du eine Bibelstelle zufällig dazu?
Wir haben Matthäus 12.
Ja, könnt ihr mal kurz vorlesen? Was war das, Matthäus 12? 7, 12. Dann kann es die Petra nämlich anzeigen. Also Matthäus 7, 12. Da ist es: Alles nun, was immer ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, also tut auch ihr ihnen, denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Ja, das ist eben das, was ich erwarte, das muss ich auch selbst geben. Ich möchte euch noch eine andere Stelle geben, im Römer 12, der Vers 10. Hurra, wunderbar. Wie heißt es denn da? Genau, also das ist dann noch sehr deutlich Römer 12, Vers 10. Lass mir den auch mal ganz kurz nochmal anzeigen, wenn es geht. Ja, da ist er. Also vor allen Dingen jetzt auf die Frage bezogen, war das dann der zweite Teil, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Da wird keiner irgendwie besonders bezeichnet, so nach dem Motto, nur die Ältesten sollen das tun oder nur bestimmte Gemeindemitglieder, sondern es ist alle. Ne? Und das Die nächste Aussage finden wir hier nämlich auch wieder, ne? Einander herzlich zugewandt sein. Ja? Das heißt, ich hoffe, dass da keiner ein E stehen hat, sondern alle ein M. Ja? Das ist nämlich etwas, was wir alle miteinander tun müssen. Ich springe mal so ein bisschen. Ich gehe mal auf die Frage, in Sünde gefallene Mitglieder zurechtweisen. Was habt ihr denn da stehen? M oder E oder... Fragezeichen, beides, da hat jemand ein E. Was haben wir denn für Bibelverse dazu? Galater 6,1, dann gehen wir doch mal da rein. Also es geht darum, in Sünde gefallene Mitglieder zurechtweisen. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, so bringet ihr die Geistlichen einen solchen wieder zurecht im Geiste der Sanftmut, in dem du dich auf dich selbst siehst, dass nicht auch du versucht werdest. Ja? Wer hat ein Ey? Mit welchem Bibelvers begründest du das? Ja? 1. Timotheus 5, 21. Ralf, hattest du eine andere Stelle oder auch die Stelle? Also, okay. Können wir den mal eben haben? 1. Timotheus 5, 21. Ist vielleicht falsche Stelle in dem Moment. Ihr habt noch eine andere Stelle?
Ja.
Ja, gut. Also das ist tendenziell eher so ein Hinweis auf Älteste. Dann 20. Dann gehen wir auch da nochmal kurz rein. Ja, die da sündigen, überführe vor allem auf das auch die Übeln Furcht haben. Ja, wunderbar. Also es scheint auf Älteste hinzuweisen. Ne? Ja, dann schieß los, welcher? 2. Timotheus 2, 24 und 25. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig und duldsam, der in Sanftmut die Widersache zurechtweist, ob ihm Gott nicht Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Wer ist denn der Knecht? Knecht des Herrn. Timotheus ist ja eigentlich immer so die Einweisung an die Ältesten. Also bis jetzt scheint es ja eher so ein Thema für die Ältesten zu sein. Ne? Ich gebe euch mal einen anderen Vers. 1. Korinther 5. Die Verse 3 bis 5. Denn ich, zwar dem Leibe nach abwesend, aber im Geiste gegenwärtig, habe schon als gegenwärtig geurteilt, den, der dieses also verübt hat, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Christus versammelt seid, einem solchen dem Satan zu überliefern, zum Verderben des Fleisches, auf das der Geist errettet werde am Tage des Herrn. An wen hat Paulus das geschrieben? An die Korinther oder an bestimmte Leute in Korinth? An die Gemeinde von Korinth, ne? Noch ein Vers. 1. Korinther 6, die Verse 1 bis 6. Darf jemand unter euch, der eine Sache wider den anderen hat, rechten vor den Ungerechten und nicht vor den Heiligen? Oder wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr unwürdig, über die geringsten Dinge zu richten? Wisset ihr nicht, dass wir Engel richten werden, geschweige denn Dinge dieses Lebens? Wenn ihr nun über Dinge dieses Lebens zu richten habt, so setzet diese dazu, die gering geachtet sind in der Versammlung. Zur Beschämung sage ich euch, also nicht ein Weiser ist unter euch, auch nicht einer, der zwischen einem Bruder zu entscheiden vermag, sondern es rechtet Bruder mit Bruder und das vor Ungläubigen. Also hier geht es nicht um die Ältesten, ne? Es geht um jedes Gemeindemitglied oder jedes Glied in der Versammlung oder besser noch, jedes Glied im Leib Christi. Und damit ist das ganz klar kein Auftrag, der exklusiv für die Ältesten ist, sondern ein Auftrag, der exklusiv für jeden Einzelnen in der Versammlung ist. Das heißt mit anderen Worten, jeder Einzelne von uns darf wachsam suchend vor dem Herrn sein. Und wenn der Herr einem was zeigt, entweder in seinem eigenen Leben oder auch im Leben einer Bruders oder Schwester, dann darf er sie, diesen Bruder, diese Schwester, in Liebe ansprechen und korrigieren. Das heißt, das, was Paulus im Timotheus geschrieben hat, ist völlig in Ordnung, aber ist eben nicht exklusiv für die Ältesten, sondern gilt für jedes Gemeindemitglied. Also ihr müsst in M rein. Wie sieht es denn da aus mit der Stelle, füreinander zu sorgen? Das ist zweit runter. Bitte? Okay, alle? M, ja? Wie sieht das? Irgendjemand andere Informationen dazu? Ein Bibelvers zu dieser Stelle? Dürfen wir den mal eben haben? 1. Timotheus 3, 5. Wenn aber jemand im eigenen Hause nicht vorzustellen, wie wird er die Versammlung Gottes besorgen? Ja. Aber hier geht es mehr darum, dass jemand Vorbild sein kann, leitend sein kann. Andere Vorstellung? Ich gebe euch mal einen. 1. Korinther 12, 25. Da ist es im zweiten Teil, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander haben mögen. Ne? Also auch da sind wir alle miteinander aufgefordert, füreinander Sorge zu tragen, zu sorgen, einander zu unterstützen, das trägt sich da alles hinter. Da gibt es auch noch einen anderen Vers, der zusammenpasst mit diesem einander die Lasten zu tragen, das ist im Galater 6, 2. Ja, brauchen wir jetzt nicht hinzugehen, könnt ihr euch nur notieren. Wie sieht es denn mit folgender Aussage aus? Die Angelegenheit der Gemeinde zu regeln. Ist das ein Ä oder ein M? Ein Ä. Wer hat noch Ä? Wer hat irgendwas anderes da? Du hast alle da hinten? Ja, Moni, dann will, lege mal deine Begründung. Hat denn jemand ein paar Verse zu dem Punkt? Sprüche 11, 14. Altes Testament, deswegen nicht ungültig, sondern ganz im Gegenteil. Wo keine Führung ist, verfällt ein Volk, aber heil ist bei der Menge der Ratgeber. Das ist ein guter Spruch und trifft auch zu. Wir werden aber gleich nochmal schauen, wer diese Menge der Ratgeber sind. Aber trotzdem ein guter Vers, danke. Lenny? APG 15,6. Die Apostel aber und die Ältesten versammelt sich, um diese Angelegenheit zu besehen. Ja. Worum geht es da? An der Stelle? Ja, nee, ich meine, welche Angelegenheit waren die dazu besehen? Um die Beschneidung. Das war die Streitfrage, die letztendlich auf dem Jerusalemer Konzil beendet wurde. Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Noch andere Verse zu dieser Geschichte. Also die, die Ä haben, müssten ja dann auch eine Begründung dafür haben. Dann gebe ich euch mal welche. 1. Korinther 11, die Verse 33 bis 34. Da heißt es, daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommet, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungert, der esse daheim, auf dass ihr nicht Gericht zusammenkommet. Das Über aber will ich anhalten, und sobald ich komme, und dann noch den, das ist einmal, und dann 1. Korinther 14, die Verse 39 bis 40. Da heißt es, Brüder, eifert danach zu weissagen und wehrt nicht in Sprachen zu reden, alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Und dann noch ein letzter, 1. Korinther 16, 2 bis 3. An jedem ersten Wochentage lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle auf, je nachdem er gedeihen hat, auf dass es nicht dann, wenn ich komme, Sammlungen geschehen. Wenn ich aber angekommen bin, so will ich die, welche irgend ihr für tüchtig erachtet werdet, mit Briefen senden, dass sie eure Gaben nach Jerusalem hinbringen. Alle drei Stellen beschreiben Dinge, die in der Gemeinde nicht in Ordnung sind und in Ordnung zu bringen sind oder zu beachten sind. Ja? Und das sind jetzt nur Beispiele, es gibt mehr. Aber es geht alles wieder um Angelegenheit der Gemeinde. Ja, die einen haben nicht darauf gewartet, dass die anderen mitessen können, sondern haben sich schon vorher den Bauch vollgeschlagen. In der anderen Situation ging es darum, dass ein Riesenchaos, Tohuwabohu, während des gemeinsamen Dienens vor dem Herrn war. Und im dritten Fall hat Paulus einfach gesagt, hey, wenn ihr unterstützen wollt, dann geht hin und sammelt diese Unterstützungsgelder oder das, was ihr an Unterstützung habt, schon im Vorfeld und nicht nach dem Motto, ja, wenn der Paulus dann kommt, dann können wir das ja immer noch machen. Das sind alles Dinge, die in der Gemeinde zu regeln waren. Ja? Und wie gesagt, das sind nur jetzt drei Beispiele, es gibt mehr. Die Frage ist nur, wer hat sich drum zu kümmern? Und in allen drei Fällen sehen wir, dass die gesamte Gemeinde adressiert ist. Nicht eine einzelne Person oder eine Gruppe von Personen, die herausgehoben sind aus dieser Gemeinde, sondern alle Gemeindemitglieder sind adressiert in diesem Brief. Im Übrigen, hochinteressant, wenn ihr bitte, ihr könnt das selbst studieren, mal durch alle Briefe von Paulus, Petrus, Johannes und den anderen Aposteln geht, ausgenommen derer, die wirklich individuell persönlich geschrieben sind, dann sind alle diese Briefe zuallererst an die Gemeinde gerichtet und manchmal, ich glaube, bei Paulus ist es so, dass er dann schreibt an die Gemeinde von so und so und den Ältesten. Die sind nicht an die Ältesten gerichtet und so nach dem Motto, erzählt der Gemeinde mal, was ich euch schreibe, sondern Paulus schreibt direkt an die Gemeinde, an jedes Mitglied. Und nebenbei erwähnt er auch noch, dass die Ältesten haben. Ja? Aber so nach dem Motto, ja, die vergesst ihr auch nicht in dem Brief. Ja, das heißt ja auch, gerade der Korintherbrief ist ein Brief, der an die Gemeinde, an die einzelnen Mitglieder geschrieben ist und nicht an eine aussortierte oder selektierte Gruppe von Menschen. Und damit ist auch klar, dass diese Anforderungen oder Ermutigungen oder Aufgaben eben auch der ganzen Gemeinde sozusagen zugetragen werden und sagen, kümmert euch. benutzt das einander. Ja? Eine andere Stelle im Epheser 5,19, die bezieht sich auf die Frage, miteinander in Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern zu reden. Ich hoffe, dass ihr da überall ein M stehen habt. Ja, eine Parallelstelle wäre 1. Korinther 14, 26, glaube ich. Aber lass uns mal in den Epheser gehen. Epheser 5, 19. Da heißt es, reden zueinander im Psalmen und Lobliedern, geistlichen Liedern, singen und spielen dem Herrn in eurem Herzen. Das ist der Punkt, miteinander im Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern zu reden. Ich greife nur ein paar raus, weil die Zeit würde jetzt nicht reichen, durch alle zu gehen. Auch hier, der Adressat des Epheserbriefes sind alle Gläubigen. Ist die Gemeinschaft des Leibes Christi in Ephesus. Und auch hier ist der Auftrag ganz klar an jedes einzelne Gemeindeglied. An jeden einzelnen diese Dinge zu tun. Und die Befähigung daraus haben wir schon von einiger Zeit nochmal uns betrachtet im 1. Korinther 12. Wenn ihr wissen wollt, wo diese Befähigung dazu herkommt, die findet ihr im 1. Korinther 12, 1 bis 11. Ja, da heißt es nämlich, der Geist befähigt uns und er ist es, der ausschüttet und der ist es, der auch die Worte der Weissagung oder ein Wort der Ermutigung und so weiter gibt. Das heißt, auch hier ist ganz klar der Adressat jeder einzelne von uns. Das heißt aber auch, heute waren die Nicole und die Katrin hier vorne, die gehören dazu, aber die sind nicht die Zeremonienmeister. Die sind hoffentlich genauso im Geist und lassen sich führen, ein Loblied anzustimmen, wie jeder Einzelne von uns hier. Das heißt aber auch, in der Praxis dürfte es noch viel mehr Raum geben, dass wenn jemand anders ein Loblied auf den Lippen hat, dass er oder sie das anstimmen darf und dann die Musiker, weil sie sehr talentiert sind, ein Instrument zu bedienen, mit einfallen. Und dieses Lied mittragen und nicht umgekehrt mal sehen, was die da vorne heute für Lieder rausgesucht haben. Ja, nur mal so als Beispiel. Zumindest, wenn ich das hier so nehme, wie es im Epheser steht oder auch wie es im 1. Korinther 14 und an anderen Stellen steht. Direkt darunter die Frage, sich einer dem anderen unterzuordnen. Wessen Aufgabe ist das denn? Alle? Ich würde aber gerne eine Begründung dafür haben. 5,21 Epheser, also zwei Verse drunter. Einander unterwürfig in der Furcht Christi. Auch da, was haben wir es nicht gut, Amen. Wir müssen das nicht alleine machen. Es ist auch wieder etwas, was einfach bedeutet, dass in dem Miteinander wir eigentlich nur ein Recht haben, uns dem anderen zu unterstellen. Egal wer das ist. Weil das ist das Einzige, was wir gemeinsam haben im Sinne der Unterstellung unter das Haupt Jesu Christi und dann uns einander zu unterstellen. Es gibt keine Vorrechte im Reich Gottes. So, da hatte ich noch einen, den fand ich ganz toll. Auf der Rückseite, da heißt es, einmal die Frage, wessen Aufgabe ist es, füreinander zu beten und wessen Aufgabe ist es, einander die Sünden zu bekennen? Auf der Rückseite auf eurem Fragebogen. Oh, dann steht er bei euch unten. Entschuldigung, anderer Druck. Pardon, das hängt damit zusammen, dass ich hier noch andere Informationen habe. Ja, also ziemlich weit unten. Also, füreinander zu beten, wer ist dafür zuständig? M oder alle. Ja. Jakobus 5,16, ja, ist die Stelle. Und füreinander einander die Sünden zu bekennen? Auch, ne? Das ist interessant, weil gerade zwei, drei Verse darüber spricht der Jakobus, da kommt dazu, wenn ihr Kranke unter euch habt, dann schickt sie zu den Ältesten. Und jetzt könnte man eine Meinung haben, der Rest von Jakobus bezieht sich auf die Ältesten. Tut er aber nicht. Bezieht sich auf die gesamte Gemeinde. Bekennet einander die Vergehung und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Da ist eine Verheißung hinter. Wenn wir das tun untereinander, dann haben wir Heilung im Haus. Ja? Auch das ist eine Aufgabe eines jeden Einzelnen von uns. Keiner ist da herausgehoben oder hat da eine Sonderrolle oder ist da der Chef vom Ganzen oder sowas. Der einzige Chef vom Ganzen ist Jesus Christus. Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde. Ja? Aber jetzt kommt sicherlich ein Punkt, wo klar ist, wer das machen muss, gastfreundlich zu sein. Weidrun, ja, die ist die Queen. Aber ich würde gerne doch auch noch eine biblische Unterlegung dazu haben, wen das betrifft. Stefan Peter ist auch gut, ja. Das freut mich auch, dass es so ist. Aber für wen gilt das? Für alle? Warum? Wo steht das? Ja, gut. Hebräer 13, 12, 2, ne, war das? Das ist eine gute Stelle. Gastfreundschaft vergesset nicht, denn durch dieselben haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Auch dieser, der Hebräerbrief ist an die Gemeinde gerichtet, nicht an den Chef vom Ganzen oder so. Ja? Es gibt auch noch eine andere Stelle, brauchen wir jetzt nicht nachzuschlagen, 1. Petrus 4, 9. Ja, da geht das auch draus hervor. Ja? Gesundheit, genau. Ich meine, ich will gar nicht jetzt auf alle anderen Punkte eingehen. Zwei Dinge, die ich einfach herausheben möchte, ist, das erste ist, wenn ihr irgendwo an irgendeinem der Punkte ein Ä stehen habt, dann schaut mal genau in die Bibel. Wie gesagt, ihr braucht nur ins Neue Testament zu gucken, ihr braucht noch nicht mal in die vier Evangelien zu gehen, ihr braucht nur in die Briefe zu gehen. Und ihr werdet feststellen, es gibt keinen dieser Punkte, der exklusiv für Älteste ist. Ist es nicht. Es ist immer eine Aufgabe aller Glieder der Gemeinde. Paulus benutzt dieses wunderbare Bild des Leibes. Ja, unser Körper hier, und wir wissen, wir haben unheimlich viele Teile in diesem Körper. Ja, von den Knochen angefangen, aber auch die Organe und alles. Und wir wissen auch genau, dass wenn irgendwas von dem Teil nicht funktioniert, dann tut das weh. Oder wir sind müde oder irgendwas ist nicht in Ordnung. Wir wissen das. Und wir wissen auch, wir sind erst wieder so richtig voll im Saft und es geht uns gut und man ist so richtig entspannt. All diese Dinge, wenn der Körper in seiner Gesamtheit funktioniert. Und da oben ist ein Kopf drauf. Und Paulus sagt, das Haupt dieses Leibes ist weder der Apostel, noch der Älteste, noch ein Priester, noch ein Pfarrer, noch ein Pastor, sondern einzig und allein Jesus Christus. So, wenn aber dieser Leib mit dem Haupt Jesus Christus drauf funktionieren soll in seiner Gesamtheit, dann ist es eben wichtig, dass auch der kleine Finger mitspielt oder der große Zeh oder die Leber oder was auch immer. So, und wenn wir das Bild dann auf uns als Gemeinde übertragen, und ich meine uns als Gemeinde zuallererst in Linie, uns als Gläubige, und ich rede hier nicht nur über Rhein-Valley, sondern ich rede als Gläubige weltweit, wenn wir das auf uns übertragen, dann sind wir ein Teil in diesem Gebilde. Und jeder Einzelne von uns ist ein Teil in diesem Gebilde. Jetzt braucht ihr keine Sorge haben, es gibt genügend Teile im Körper, dass für jeden Platz da ist. Ja? Also wir haben genügend Bausteine in uns. Das heißt, es ist wichtig, dass wir uns auch wirklich als solches verstehen und wissen, dass egal, wo Gott uns eingefügt hat, wo Gott uns hingestellt hat, was Gott für uns hat, es wichtig ist, dass wir diesen Teil auch ausfüllen. Oder anders gesprochen, wenn ich jetzt sage, nee, das muss der da drüben machen, oder dafür sind Horst und Armin zuständig, weil die sind ja Älteste, dann nehme ich meine Aufgabe nicht wahr. Und da meine ich nicht meine, ich, sondern die Gemeinde, jedes einzelne Gemeindemitglied. Übrigens, Horst, Armin, Dietmar und ich, wir sind auch Gemeindemitglieder. Ne? Wir sind nichts Besonderes. Ja? Das heißt also, jeder Einzelne ist aufgefordert, diese Dinge wirklich zu betrachten. Und deswegen habe ich auch nochmal drei Fragen unten drunter geschrieben. Ich habe die Antworten nicht dazu, euch dazugelegt, die gebe ich euch aber jetzt. Was denkt er denn wohl, wie häufig kommt das Wort Brüder und das schließt Brüder und Schwestern ein, also Geschwister im Glauben? Wie oft das im Neuen Testament vorkommt? Jetzt geht es mir nicht um die Einzelzahl, also die letzte Kommastelle, weil das hängt auch manchmal von der deutschen Übersetzung ab. Aber wie häufig kommt dieses Wort Bruder wohl vor? Da wird geboten über 100, jemand mehr oder weniger. Ich nehme noch Gebote an. 150, 150 zum Ersten, 150, wie viel? 228 zum Ersten dort hinten, 228 zum Zweiten. Noch jemand, ein anderes Gebot? Bitte? Ziemlich oft, ist schwach, da muss schon konkreter werden. 300, hier wird 300 geboten, wer jemand mehr? Also Sabine liegt am nächsten. Es sind 347 Mal ist die Erwähnung von Brüdern im Neuen Testament. Und meint damit wirklich Brüder unter Gläubigen. Und ich meine jetzt nicht Schwester und Bruder im Sinne, die sind beide von denselben Eltern, sondern wirklich Brüder und Schwestern im Glauben. Also ist es offensichtlich nicht ganz so unwichtig, ne? Wenn es so häufig vorkommt. Und dann, jetzt will ich die Frage noch ein bisschen verfeinern. Wie oft erwähnt denn alleine der Paulus das Wort Brüder im Sinne von Geschwister? 108? 300? Das ist leider ein bisschen zu viel. 200 ist immer noch zu viel. Also es sind 147 Mal. Oder Entschuldigung, 134 Mal. Das ist nichts Falsches. Ich mache das jetzt nicht nur wegen der Zahlen, sondern mir geht es um eines. Wenn Paulus und die anderen Apostel und auch Jesus Christus so berichtet in den Evangelien, dieses Wort Brüder oder Glaubensbrüder und Geschwister so stark hervorhebt, und das tut er in der Regel immer mit Brüder, achtet auf diese, so Brüder, geht in den Weg, oder Brüder, ich ermahne euch, Brüder, ich ermutige euch, dann heißt das, wir sind ihm wichtig. Jeder Einzelne von uns ist ihm wichtig. Sonst würde das nicht so häufig davor kommen. Und um euch nur einen Kontrast dazu zu geben, wie oft kommt das Wort Älteste im Neuen Testament vor? Nee, ist mehr als null. 30, 50, 20, 10, 15. Wer hatte 10? Wer war 10, Radner? Du bist nah dran. Es sind 5 Mal. Und 4 Mal davon heißt es Ältester und einmal heißt es Pastor, gemeint ist Hirte. Wer ist denn wohl wichtiger im Neuen Testament? Die 5 oder die 340? Also mir geht es darum, dass uns bewusst ist, dass jeder Einzelne von uns ein entscheidendes Glied in der Versammlung der Gläubigen ist. Es gibt keine Möchte, es gibt auch keinen Beleg dafür, dass man sagt, ach, das müssen die Ältesten machen. Oder dafür sind die Apostel zuständig. Ja, es gibt Rollen oder Funktionen, die die Ältesten oder die Apostel erfüllen. Aber sie sind nicht der Abladeplatz für, das müssen die machen. Und wir werden das noch im nächsten Zeitplan mal etwas genauer erläutern, was eigentlich die Aufgaben, Rollen der Ältesten, der Apostel, der Diakone sein werden. Das werden wir wahrscheinlich in den nächsten Monaten tun. Aber was mir ganz, ganz wichtig ist, jeder Einzelne von uns ist aufgefordert, seinen aktiven Part in der Gemeinde zu spielen. Wisst ihr was? Gott hat sich nicht einen Haufen toter Steine gewünscht, die er einfach hier so aufhäuft und sagt, das ist meine Gemeinde. Ja, das sehen wir draußen, wenn da die Straße aufgerissen wird und dann die ganzen Steine da auf die Seite geschaufelt werden, die liegen da tot rum und es passiert nichts. Gott hat was anderes. Gott sagt, ich will einen Haufen Steine haben. Ja, ich möchte ganz viele Steine haben, aber ich möchte lebendige Steine haben. Wir sind lebendige Steine im Herrn. Was heißt lebendig? Dass da was passiert, dass da was pulsiert, dass da etwas in uns ist, was den Herrn ins Zentrum stellt, was ihn groß macht, wo wir verfügbar sind für ihn. Und was sagt er weiter? Was macht er mit den Steinen? Schiebt er die mit der Planierraupe zusammen und schmeißt sie auf den nächsten großen Berg? Nein, er spricht von lebendigen Steinen, aus denen er seinen Tempel bauen will. Dieses Bild des Tempels ist jetzt ein sinnbildliches Bild. Gott hat nicht vor, wieder einen Tempel aller salomonischen Tempel aufzubauen, weil wir sind der Tempel Gottes, jeder einzelne von uns. Aber wir sind auch der Leib Christi. Und Gott möchte etwas zusammenfügen, was letztendlich die Braut für seinen Sohn Jesus Christus ist. Und das tut er aus lebendigen Steinen. Lebendige Steine, die neu geboren sind, wieder neu sind. Und er ist es, weil er der Baumeister ist, weil Jesus Christus der Baumeister ist. Er ist es, der sagt, wo diese Steine in sein Gebilde hineingehören. Und deswegen kann ich mich zwar hinstellen und sagen, Herr, füg mich bitte ganz oben auf den Kamin drauf, weil dann drückt keiner von oben. Und Gott sagt, nee, du kommst direkt unten aufs Fundament, weil ich habe dich da vorgesehen. Ob dir das behagt oder nicht, ich habe dich da vorgesehen. Herr, dann tu mich doch wenigstens an den Fensterrahmen. Dann habe ich ein bisschen Licht. Und Gott sagt, nee, weißt du, wo du hinkommst? Du kommst mitten ins Dachgebälk, da, wo dich keiner sieht. Und doch bist du da wichtig, weil wenn du da rausgenommen wirst, fällt das Haus in sich zusammen. Und deswegen müssen wir verstehen, wenn Gott davon spricht, dass wir lebendige Steine sind, die er in sein Bauwerk einfügt, dann haben wir, jeder einzelne von uns, die eine große Verantwortung in unserem Leben, zu wissen, was Gott mit uns tun möchte, was Gott für uns hat, wofür er uns geschaffen hat und warum er uns dort eingefügt hat, wo er uns einfügen will. Und das will er uns offenbaren. Das tut er auch, indem er uns den Heiligen Geist gegeben hat, der uns in alle Wahrheit und alle Gerechtigkeit führt, der uns offenbart, was die zukünftigen Gedanken des Herrn sind. Könnt ihr im Johannes 16 nachlesen, Johannes 14 nachlesen. Ja, das ist nicht von mir erfunden, sondern es steht dort. So, wenn dem aber so ist, und jetzt komme ich eigentlich zum Kern meines ganzen Punktes, dann müssen wir die Frage stellen, ob wir in Zukunft, so wie wir ja heute zusammensitzen, jeden Sonntag zusammensitzen werden, nach dem Motto, hier vorne stehen ein, zwei oder fünf Leute und erzählen was. Und der Rest sitzt in den Reihen und schreibt was auf oder dudelt auch mit irgendwas rum oder malt gerade was Schönes aufs Papier oder hat gar kein Papier dabei, ist auch egal. Oder ob das vielleicht anders aussehen darf. Dass es nämlich plötzlich gar nicht mehr den Einzelnen oder irgendwelche Vorturner gibt, sondern dass plötzlich jeder Einzelne von uns Teil dessen ist, was am Sonntag geschieht. Und nicht nur am Sonntag. Das können wir auf die Hauskirchen übertragen, das können wir auf die ganze Woche übertragen. Weil wenn Gott uns als lebendige Steine betrachtet, die eine wesentliche Rolle im Gebäude des Herrn spielen, wenn er sagt, dass wir der Leib zu dem Haupt Christi sind und wo jedes Teil im Leib eine wesentliche Aufgabe übernimmt, die man nicht einfach wegnehmen kann und sagen kann, ach, rechte Hand brauche ich nicht, weg damit. Dann funktioniert der Körper nicht mehr. Diejenigen, die sich schon mal einen Arm gebrochen haben, wissen, wie blöd das ist, wenn du plötzlich entweder rechts oder links keine Hand bewegen kannst. Dann merkst du nämlich erstmal, wie wichtig die ist. Ja? Das heißt, jeder Einzelne ist aufgefordert, gemäß dem Evangelium, dem Neuen Testament insgesamt, den Platz einzunehmen, den Gott für uns hat. Und das heißt eben nicht nur, den Platz einzunehmen, sich auf den Stuhl oder sonst wo hinzusetzen und sagen, wunderbar, ich sitze, ja, jetzt mach mal. Sondern Gott, also in der Bibel steht nichts von Stühlen zum Beispiel, außer einem Stuhl, da wird der Thron genannt, wo sonst gibt es keine Stühle. Das heißt, es ist alles sehr aktiv. Wenn man die Worte in den Übersetzungen betrachtet, sind es sehr häufig eben Verben, die sagen, tut dies, ich ermahne euch, jenes zu tun, wachet darüber. Es sind alles Dinge, die uns auffordern, aktiv zu sein, beizutragen, dass dieser Leib Christi ein gesunder Leib ist, der funktioniert, der operieren kann, und zwar genau so, wie Gott ihn führen möchte. Und das möchte ich einfach euch schon mal mitgeben, um euch wirklich zu bitten, dass was wir als Älteste im Retreat suchen, wird nicht nur uns vier Familien betreffen. Das wird auch nicht uns vier Familien betreffen nach dem Motto, wir sagen dann, wo es längst geht. Sondern es wird jeden eins von uns betreffen. Weil Gott wird sagen, wo es längst geht. Und deswegen dürft ihr auch in dieser Zeit mit uns im Gebet, im Hören stehen, um zu sehen, was habt ihr bekommen oder was bekommt ihr vom Herrn gezeigt. Und ich darf euch wirklich ans Herz legen, nehmt euch die Zeit, studiert mal die Apostelgeschichte dahingehend, 3 Punkte. Wo finden wir Lehre? Und durch wen? Apostelgeschichte. 3 Punkte. Wo finden wir Lehre? Also wo und durch wen? Lehre, also L-E-H-R-E, ne, nicht das andere. Was finden wir über das Thema Gemeinschaft im weitesten Sinne des Begriffes? Also was beinhaltet das alle? Ja. Und guckt mal in diesen Situationen, wer handelt wie? Da ist noch viel mehr drin, aber um es jetzt einfach mal so ein bisschen einzugrenzen. Und wenn ihr Lust und Zeit habt, dann guckt ihr euch anschließend noch den Epheserbrief und den Kolosserbrief an. Und versucht mal eine Frage für euch zu beantworten. Paulus spricht davon, ich glaube, das sagt er im Galater, dass er sagt, ich habe das Evangelium gepredigt und wenn irgendeiner von diesem Evangelium was wegnimmt oder es verändert oder was hinzufügt, dann macht er eine ziemlich klare Ansage, der sei verdammt. Und das sagt er nicht nur einmal, er hat es ja also nicht verschrieben, sondern er sagt es 3-mal im Galater. Wenn ich jetzt spontan frage, ich tue es nicht, also braucht keine Sorge zu haben, es muss keiner eine Antwort jetzt haben, aber wenn ich jetzt spontan fragen würde, was ist das Evangelium des Paulus? Ich glaube, da würden wir uns alle sehr schwer tun, zu definieren, was das eigentlich ist. Wir sagen zwar, dass wir verkünden das Evangelium, aber was ist das? Was beinhaltet das? Was adressiert Paulus, wenn er sagt, ich habe das Evangelium verkündet und das ist das einzig Wahre? Und das könnt ihr in der Apostelgeschichte auch nochmal ein Auge drauf werfen, ob ihr da was zu findet, was dieses Evangelium ist. Und ihr mögt jetzt vielleicht denken, naja, wieso, ist doch klar, wir reden doch die ganze Zeit vom Evangelium. Ja? Aber ist es wirklich so klar? Würde, wenn mich jemand draußen auf der Straße anspricht und sagen, sag mir doch mal, was das Evangelium ist. Wäre ich dann in der Lage, demjenigen innerhalb von 2, 3 Sätzen zu sagen, was das wahre Evangelium ist? Also meine Bitte, begleitet uns in diesem Prozess. Weil es wird nicht ohne euch, sondern nur mit euch sein. Ist auch nicht unser Problem, zu wissen, was der Herr Neues tun möchte, sondern es ist, also unser meine ich nicht der Ältesten alleine, sondern es ist unser gemeinschaftliches Problem, zu hören, was der Herr Neues macht. Und lasst uns wirklich verstehen, was Gott für uns hat. Begleitet uns in diesem Prozess. Es werden nicht wir sein, die Ältesten, die euch sagen, das muss jetzt so und so sein. Sondern es wird Gott sein, der uns allen hoffentlich zeigt, das und das möchte ich, dass ihr tut oder nicht tut oder auch abgibt oder verändert oder was auch immer es ist. Und deswegen bitte ich euch wirklich inständig, dass ihr als Gemeinde diese Woche benutzt, wirklich im Gebet das vorzubereiten, was Gott für uns hat. Ich hoffe, dass wir als Älteste sehr vieles klarer sehen, wenn wir aus diesem Wochenende zurückkommen, weil wir einfach uns komplett in dieser Zeit auf das Suchen fokussieren können und nicht durch berufliches und privates Umfeld doch abgelenkt sind in diesen jenen Dingen, was normal ist und natürlich ist. Deswegen haben wir ganz bewusst gesagt, wir ziehen es mal komplett raus. Nur das ist das Thema. Aber das ist auch der Grund, warum wir bis heute noch keine wesentliche Veränderung gesehen haben, weil wir einfach gesagt haben, das können wir nicht mal so aus dem Ärmel schütteln. Herr, mach. Ja, sondern der Herr möchte machen, aber durch uns, mit uns, lebendige Steine. Und da ist jeder von uns gefragt und gebeten, sich damit einfügen zu lassen. Von Gott, nicht von uns, von Gott. Ja. Ratna, du hast noch ein Wort?
I want to encourage the church to really seek the Lord and
ich möchte die Kirche also wirklich ermutigen, den Herrn zu suchen.
And I would like to give God's telephone number today.
Und ich möchte euch heute mal nochmal die Telefonnummer von Gott geben.
Anyone has a clue what it could be?
Hat jemand eine Idee, welches die Telefonnummer ist?
Psalm?
Ja, Psalm 50:15. That's one of those numbers. He has several extensions, also er hat mehrere Verbindungen.
Okay.
Matthew 7:7. Ja, Matthäus 7:7 ist auch eine gute Nummer.
The direct line, the landline.
Da gibt es noch so eine direkte Verbindung. Noch nicht das rote Telefon, aber sehr nah dran.
Okay, it is Jeremiah 33:3.
Also Jeremia 33:3.
It is called
einfach zu nennen. Ne?
Yeah, it's 3:3:3. It says, call unto me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know.
Ja. Rufe mich an, dann will ich dir antworten und will dir Großes und Unfassbares mitteilen, das du nicht kennst.
I want to encourage you this week that as Hans-Jörg shared that to ask the Lord and to seek the Lord that what he has for us.
Und deswegen möchte ich euch wirklich nochmal ermutigen, das, was Hans-Jörg schon gesagt hat, dass ihr also wirklich den Herrn sucht und euch von ihm zeigen lässt.
And to show what he has for us for this body of Christ.
Damit er uns allen zeigt, was er für diesen Körper Christi hat, oder den Teil des Körpers Christi.
Because he's promised that when we call, he will answer and show great and mighty things, which we do not know yet.
Und es ist ja seine Verheißung, dass wenn wir ihn fragen, dann wird er antworten und wird uns große und unfassbare Dinge zeigen, die wir noch nicht kennen.
Yeah, so try this number and we are excited to see what the Lord will, how the Lord will answer and what things he will show it to us.
Und deswegen versucht diese Nummer. Versucht wirklich darauf zu stehen, auf dieser Verheißung, und wir werden Antworten bekommen.
Yeah, and I can guarantee you, this number will never be engaged.
Und das Gute dabei ist, diese Nummer wird nie besetzt sein. Also ihr kommt immer durch.
Ja, es ist kostenlos.
Und kostenlos auch noch dazu, ja, genau. Danke, Ratna. Danke, das ist eine gute. Ja, da kann ich eigentlich nichts mehr drauf sagen. Ich möchte also einfach euch mit hineinbeziehen. Es ist nicht unser Problem, es ist unser aller Problem, zu wissen, was der Herr für uns hat.